Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
90 plus 03. Die Nachspielzeit mit dem SV Babelsberg 03. Auf meinsportpodcast.de.
Willkommen, liebe 03-Innen, zum 90 plus 03, die Nachspielzeit-Spieltags-Podcast. Nach jedem Duell im Kali, das wisst ihr, lassen wir den bzw. die Spieltage gemeinsam mit einem unserer Spieler noch einmal Revue passieren und sprechen über alles Wichtige und blicken auch voraus auf die nächsten Aufgaben und das allgemeine Ligageschehen. Für euch heute am Mikrofon sind Mike und Clemens. Grüß euch. Grüß dich, Mike.
Hi.
Und wir freuen uns natürlich, wie immer, wenn ihr auch diesen Podcast bewertet, abonniert und im besten Fall weiterempfehlt. Solltet ihr Fragen oder Anregungen loswerden wollen, könnt ihr natürlich auch das jederzeit über die bekannten Kanäle tun. Heute schauen wir zurück auf das Heimspiel gegen den VfB Auerbach, den Auftritt bei Tennis Borussia Berlin und das Landespokal-Halbfinale bei Energie Cottbus. Danach blicken wir noch kurz voraus auf die morgige Begegnung mit dem FSV Union Fürstenwalde sowie auf das allgemeine Ligageschehen. Gemeinsam machen wir das heute mit Paul Wegner, mittlerweile 21 Jahre alt und auch schon seit mittlerweile knapp 2 Jahren beim SV Babelsberg 03. Grüß dich, Paul.
Hi, grüß euch.
Einmal warst du schon bei uns beim Spieltagspodcast, und zwar in der vergangenen Saison nach dem Spiel gegen Tennis Borussia Berlin. Heute also dein zweiter Besuch, wieder TB mit einem Thema. Dementsprechend darfst du uns aber auch zunächst nochmal unsere Standardfrage zum Einstieg beantworten. Wie kommst du denn nach einem Spiel, gerade wenn es spät angepfiffen wird, eigentlich ins Bett? Schläfst du da schnell ein oder dauert es noch ein bisschen?
Boah, mittlerweile ist es so, dass es immer lange dauert. Also durch das Adrenalin dann irgendwie. Früher hatte ich damit nicht so eine Probleme, aber es hat vielleicht auch damit zusammengehangen, dass nicht so viele Zuschauer im Stadion waren. Also einschlafen ist tatsächlich schwierig und dann meistens erst so gegen 2 oder so möglich.
Ja, dann hat mir das auch geklärt, du alles her, du kommst um die Frage drumherum vor anderthalb Jahren, wo du sogar Gast warst, glaube ich. Starten wir in die Partie rein gegen den VfB Auerbach. Die Gäste kamen ja damals mit viel Selbstbewusstsein an den Park. Sie hatten ja 9:1 gegen Tasmania Berlin gewonnen und konnten auch als wenige Tage vor unserem Aufeinandertreffen einen Punkt abgewinnen. Was habt ihr damals für einen Gegner erwartet und wie hattet ihr euch darauf eingestellt gegen den VfB Auerbach?
Ja, ist jetzt ja schon ein bisschen her, also deswegen kann ich es jetzt nicht mehr so genau rekapitulieren. Auf jeden Fall kann ich mich daran erinnern, dass es auf jeden Fall eins unserer schwächsten Spiele in der Saison war. Und natürlich Auerbach wahrscheinlich auswärts, sind ja eigentlich sehr auswärts schwach sonst, aber die haben eigentlich ein gutes Auswärtsspiel gemacht, wie ein schlechtes Heimspiel. Und sind mit viel Selbstvertrauen gekommen, haben auch nicht nur den Ball eben lang geschlagen, sondern haben auch wirklich spielerische Lösungen teilweise gefunden und uns vielleicht auch so ein bisschen überrascht. Ja.
Cheftrainer Jörg Buder sagte dann auf der Pressekonferenz nach dem Spiel, wolltet eigentlich die Leidenschaft aus dem Duell mit dem BFC Dynamo und die Partie gegen Auerbach übertragen, was ja auch zunächst sehr gut aussah, schon nach 6 Minuten die Führung eingeleitet und dann auch erfolgreich abgeschlossen von Daniel Frahn. Warum hat das frühe Erfolgserlebnis so rum euch danach nicht mehr Sicherheit gegeben? Man hatte so ein bisschen den Eindruck, ihr wärt mit dem Treffer in den Verwaltungsmodus übergegangen.
Ja, das ist eine sehr gute Frage, die ich so einfach gar nicht beantworten kann. Wir sind auch davor in den ersten 5 Minuten gar nicht gut ins Spiel gekommen, haben dann irgendwie durch einen Konter glücklich das 1-0 gemacht, muss man sagen, zu dem Zeitpunkt. Und ich dachte dann auch auf dem Spielfeld irgendwie, ja, das muss uns auch jetzt Sicherheit geben, dass wir jetzt ein bisschen mehr Ballbesitz haben, ein bisschen ruhiger spielen können, aber hat es irgendwie leider überhaupt nicht. Und wir haben dann da angeknüpft, wo wir vor dem 1-0 aufgehört haben.
Ja, so kam es leider schon ähnlich wie gegen Optik Grasno. Die Gäste konnten ausgleichen, diesmal allerdings nicht in letzter Sekunde wie gegen Optik, sondern relativ zur Mitte der zweiten Halbzeit. Eigentlich war noch genug Zeit da, um in Führung zu gehen. Und die Chancen waren ja durchaus da. Ich denke da beispielsweise an Frank Zilles Chance. Ich denke da im Hinblick auf die folgenden Spiele, wenn ich davor greifen möchte, warum trifft außer Daniel Frahn inzwischen eigentlich niemand mehr im Moment?
Ja, das ist eine sehr berechtigte Frage und gute Frage. Auch auf die habe ich jetzt so direkt keine Antwort. Also wir sind allgemein jetzt natürlich seit einigen Spielen, ich glaube 2 Tore aus den letzten 6 Spielen, wenn das richtig ist, extrem harmlos in der Offensive. Und das ist definitiv unser größtes Manko derzeit. Ja, das hängt natürlich dann auch damit zusammen, dass keiner bis auf Daniel zurzeit die Tore schießt. Und ja, in der Defensive stehen wir eigentlich immer relativ kompakt und gut, aber nach vorne sind wir zu harmlos, kreieren uns teilweise auch zu wenig Chancen, wobei in einigen Spielen, wie gegen Dynamo, wir dann auch einfach unsere Chancen nicht nutzen. Da denke ich dann auch zum Beispiel an meine Chance gleich in der 3. Minute, den Daniel dann vielleicht gemacht hätte, aber ja, da müssen wir auf jeden Fall anknüpfen und dafür sorgen, dass nicht nur Daniel die Tore vorne macht.
Vielleicht an der Stelle nochmal ein bisschen Zahlenspiel. Ich habe nochmal nachgeguckt, nach 11 Spieltagen der Hinrunde hatten wir 18 Tore, jetzt sind es nach 11 Spieltagen genau 11 Tore, also pro Spiel im Schnitt quasi ein Treffer. Auch du hattest ja, glaube ich, gegen TB im Hinspiel dein Tor gemacht.
Ja, richtig.
Alles täuscht, ja. Genau. Diesmal dann leider nicht. Letztendlich blieb es dann auch gegen Auerbach beim Unentschieden. Wie lief dann die anschließende Vorbereitung auf TB? Hatte man da das Spiel gegen Cottbus, das nachfolgende, schon ein bisschen im Hinterkopf oder war voller Fokus?
Total. Das Spiel gegen Cottbus dann schon im Hinterkopf oder im Kopf. Also das haben wir auch intern dann so kommuniziert, dass ja TB so eine Art auch Generalprobe dann ist und ja, wir uns auch auf Cottbus eben schon fokussieren. Genau, also das war so die Marschroute für das Spiel und ja, da wollten wir dann einfach wieder mehr Leidenschaft an den Tag legen und die Basics, die im Fußball so wichtig sind, Kampf, Leidenschaft und eben zusammen. Ja, und dann halt uns auch fußballerisch wieder ein bisschen steigern im Vergleich zu dem Spiel gegen Auerbach. Ist uns, glaube ich, teilweise ganz okay gelungen. Genau, also Spiel war nicht so verkehrt gegen Tennis Borussia, ja.
Was vom TB-Spiel übrig blieb, ist ja absolute Leidenschaft im Abwehrverhalten. Unter anderem auch Markus Hoffmann, der relativ früh nach seiner langen Aussatzzeit dann wieder zurückkam und dann in der 2. Minute oder der 1. Minute gleich im Zweikampf dann auf dem Brunnen aufprallte und sich den Arm gebrochen hat. Weißt du da aktuell schon mehr, wie es ihm geht und wie lange er dann noch ausfallen wird?
Genau, also das war natürlich brutal gleich in der ersten Aktion und Hoffi, jeder, der ihn kennt, weiß, mit wie viel Leidenschaft er spielt und wie wichtig er für die Mannschaft ist. Und deswegen war es natürlich umso trauriger und ein Riesenschock für uns auch als Mannschaft, dass es dann so direkt passiert ist. Und ja, also er wurde jetzt letzte Woche operiert und die OP, alles ist ganz gut verlaufen, es wird immer besser und ihm geht es soweit auch schon wieder gut. Und fällt aber leider wahrscheinlich ja ein paar Monate, glaube ich, aus, so wie ich es gehört habe. Ja.
Ja, in der Folge rückte dann das Geschehen auf den Platz und wenig in den Hintergrund, hatte ich den Eindruck, auch weil einfach nicht wirklich viel passierte. Die beste Chance für uns vergab Frank Zille, eventuell so ein bisschen Elfmeter verdächtig, wurde nochmal ein bisschen von hinten gezogen. In der 2. Halbzeit dann Matteo Castradi nochmal mit einer Abschlusschance. Wir hatten es vorhin schon kurz angesprochen, neben Frani fehlt uns derzeit so ein richtiger Torjäger. Wir rechnen natürlich fest mit ihm weit über 2030 hinaus, aber die Frage ist natürlich, was ist danach? Können wir uns da noch einen treffsicheren Stürmer backen? Muss das aktuelle Personal vielleicht im Training nochmal ein bisschen bearbeitet werden? Oder brauchen wir da eine externe Lösung im Sommer? Weil so eine Phase, wo Frani nicht zur Verfügung steht, könnte ja immer mal wieder eintreten. Was meinst du?
Ja, klar. Und dann heißt es eben dann für die anderen Spieler, dass sie dann in die Bresche springen, beziehungsweise auch sonst natürlich nicht nur auf Daniel immer Verlass sein kann. Es war letzte Saison schon vermehrt so, dass ja Daniel an fast allen Toren beteiligt war und ja, auch diese Saison ist es wieder so und uns da auf jeden Fall ein Stück weit unabhängiger zu machen. Das ist ja auch, glaube ich, was er sich wünschen würde und wenn er dann vielleicht, wenn der ganze Fokus der Abwehrreihen auch nicht immer nur auf ihm ist, dann kriegt er vielleicht auch noch mehr Freiheiten. Ja, im Endeffekt geht es ja auch darum trotzdem, dass wir ihn mit Bällen füttern und ist ja sein Job dann auch, die Dinger zu machen und je mehr wir ihn dann vielleicht hoffentlich auch in Zukunft und nächste Saison füttern können, desto ja, weiter trifft er auch so gut.
Ja, die Sturmspitze bleibt weiterhin das Problem. Du hast im ersten Podcast in der Nachspielzeit mit dir auch erzählt, dass du ein großer Fan von Joshua Kimmich bist. Du bist quasi der Joshua Kimmich hier vom Babelsberger Park, nur mit rechtzeitiger Impfe, würde ich mal so zusammenfassen. Und du kannst ja eh alle Positionen bekleiden. Du warst jetzt in der linken Abwehrhälfte, defensives Mittelfeld, dann auch offensives Mittelfeld, was du ja auch einmal. Wie sieht es denn mit anderen Positionen aus? Was hast du da noch auf Lager?
Ja, jetzt gegen Energie Cottbus, um davon vorzugreifen, habe ich ja dann sogar Innenverteidigung gespielt. Das habe ich das erste Mal in meinem Leben überhaupt gespielt. Ist ja auch völlig ungewöhnlich, gerade wegen meiner Körpergröße, aber. Ja,
Gardemaß, oder? Also, wie geschaffen.
Ja, aber zu dem Zeitpunkt war es halt für uns auch einfach nicht anders möglich durch die ganzen Ausfälle und es hat auch soweit, ja, also mir ist es egal eigentlich, auf welcher Position ich spiele. So im Zentrum fühle ich mich, glaube ich, am wohlsten, aber auch auf der Außenverteidigerposition hat es Spaß gemacht immer und ja, also ich bin da wirklich flexibel, nur ganz vorne drin oder auf den Flügeln, da sehe ich mich, glaube ich, eher nicht so, beziehungsweise auch der Trainer.
Okay, haben wir das auch geklärt, wenn wir da zurück aufs TBE-Spiel gehen, wieder ein Unentschieden und wie war die Stimmung dann auf Hinblick auf das Cottbus-Pokal-Halbfinale?
Ja, die Liga haben wir dann erstmal eigentlich komplett ausgeblendet, auch die vergangenen Ergebnisse gegen TB, Auerbach, Dynamo und Jena. Ja, und haben uns dann eben voll auf Cottbus fokussiert, die Woche, die Trainingswoche. Ja, deswegen war das erstmal so egal. Natürlich wäre es schöner gewesen, mit einem Sieg aus der Liga dann in das Spiel zu gehen, mit einem besseren Gefühl, aber ja, das hat's dann, ja, musste man dann irgendwie ausblenden.
Auch die Gastgeber von Cottbus waren zuletzt bzw. vor dem Duell nicht ganz so gut drauf und mussten im Kampf um den Staffelsieg da doch kräftig federn lassen. Im Spiel selber waren sie dann aber vom Gefühl her dennoch so ein bisschen die präsentere Mannschaft. Wie waren deine Eindrücke auf dem Feld?
Ja, auf jeden Fall. Gerade in der ersten Halbzeit, die ersten 5 Minuten sind wir gut reingekommen, beziehungsweise war das Spiel ausgeglichen, aber dann von der 5. Minute bis kurz vor der Halbzeit, ja, ich würde jetzt nicht sagen, Cottbus hat uns fast überrannt, könnte man schon sagen. Also wir sind nicht gut ins Spiel dann gekommen und die hatten ja viele Situationen in gefährlichen Räumen bei uns. Wir haben uns kaum den Ball mehr als über 5 Stationen zugespielt und hatten selbst auch nur 1 oder 2 halbwegs gefährliche Angriffe. Deswegen war das überhaupt nicht das, was wir uns vor dem Spiel ausgemacht haben. Genau, und ja, da die erste Halbzeit ging dann deshalb auch klar an Cottbus. Die zweite dann nicht mehr, aber trotzdem haben wir das Spiel im Endeffekt dann in der ersten Halbzeit weggeschenkt, leider.
Ja, es gab die ein oder andere Torchance für Cottbus in der ersten Halbzeit. Also wie du schon gesagt hast, die kamen einfach bombenstark ins Spiel hinein. Und so kann man auch auf die Treffer zurückblicken. Die Tore sind ja in der 30. Minute und in der 36. Minute gefallen, also quasi ein Doppelschlag. Und bei beiden Treffern war die Abwehrarbeit jetzt nicht so wahnsinnig berauschend. Das 1-0 durch Sukrafakis, da konnte sich zuvor Engelhardt gegen Rausch durchsetzen auf der linken Abwehr oder auf unserer rechten Abwehrseite und konnte an der Grundlinie auch vorbeiziehen und dann stand Sukrafakis frei. Wie hast du das Tor aus deiner Position gesehen? Du warst ja dann ein Stück weiter weg.
Ja, aber genau. Auch in der Abwehr. Ja, genau. Also klar sind beide Tore irgendwo individuelle Fehler gewesen, die auf jeden Fall vermeidbar waren. Und auch im Spiel so hatten wir trotzdem so immer das Gefühl, irgendwie so Mitte der ersten Halbzeit, ja, jetzt läuft es zwar gerade nicht gut, aber jetzt in die Halbzeit kommen, dann nochmal sammeln und ja, keine dummen Gegentore. Und genau die haben wir dann leider bekommen. Beide, wie gesagt, vermeidbar gewesen. Ja, ich glaube, du hast es ganz gut schon analysiert, wie das gefallen ist. Und dann in der Mitte, muss man aber auch sagen, stehen wir nicht am Mann, weil der Sukrafakis nimmt den Ball im 16er frei an und kann schießen. Und ja, da muss man einfach, glaube ich, nur enger am Mann stehen. Und das war absolut vermeidbar gewesen, auch nach dem verlorenen Zweikampf von Rausch dann noch.
Du hast schon angesprochen, zweite Halbzeit dann deutlich mehr Alarm von uns auch nach vorne. Richtig gefährlich dann einmal der Freischuss von Tino Schmidt, der dann so ein bisschen unter Mitarbeit von Torhüter Toni Stahl an der Latte landet. Danach hatte dann Daniel Frahn nochmal eine gute Abschlussmöglichkeit. Der Wille war also definitiv da. Als ich das Tor wollte, dann leider wieder nicht fallen. Wie hast du den zweiten Abschnitt in Erinnerung und woran hat er am Ende gelegen?
Ja, ich würde sagen, allgemein, dass Cottbus natürlich durch das 2-0 dann ein bisschen defensiver agiert hat, hat natürlich auch eine Rolle gespielt, dass wir dann deutlich mehr Ballbesitz hatten und trotzdem sind wir aber gut reingekommen in die Halbräume, die wir bespielen konnten, haben ja, deutlich bessere Passgenauigkeit an den Tag gelegt, deutlich mehr Positionsspiel, ja, mehr freigelaufen, mehr in die Räume bespielt dann, und da hat auch Cottbus Probleme und konnte es teilweise nicht mehr verteidigen, allerdings immer nur so bis, ja, 20, 30 Meter von Strafraum, weil ab dann hat irgendwie so ein bisschen der letzte Pass gefehlt. Wir waren eigentlich oftmals in ganz guten Positionen, wo dann, wie gesagt, der Pass oder der Schnittstellenpass dann nicht angekommen ist, zu weit gespielt oder noch abgefangen, und ja, so kam es dann. Robin hatte, glaube ich, noch, Robin Müller, in der 47. eine sehr gute Chance, wo er 1 gegen 1 läuft, und wenn der dann ja reingeht, dann sieht es, glaube ich, ganz anders aus, weil dann wird Cottbus auch nochmal hätte dann nochmal wackelige Knie bekommen. Natürlich, die waren ja, wie du es auch schon gesagt hast, von den Ergebnissen vorm Spiel nicht allzu, ja, sattelfest, und ja, schade, so eine Situation müssen wir halt dann einfach verwandeln, und dann sieht das, wie gesagt, auch nochmal anders aus. Aber grundsätzlich war die zweite Halbzeit sonst so auch vom Kämpferischen, vom Willen und vom Spielerischen in Ordnung, aber es bringt halt alles nichts, wenn man die erste Halbzeit so wegschenkt, und in so einem Spiel, in so einem wichtigen Spiel, muss man eben beide Halbzeiten top da sein.
Ich glaube, schade ist so das richtige Wort, dass das Spiel ganz gut zusammenfasst. Wie war die Stimmung nach dem Spiel? Ich gehe davon aus, die war jetzt nicht allzu berauschend.
Ja, also absolute Totenstille. Bis heute ist, also die Niederlage ist wirklich, tut wirklich sehr weh. Natürlich nicht nur der Mannschaft, den ganzen Verein und den Fans, weil es ja eben nicht nur ein Pokal-Halbfinale war, sondern auch ein Derby. Und deswegen ist die Stimmung bis heute immer noch ein bisschen bedrückt, auf jeden Fall. Wissen, dass wir da was verbockt haben. Und ja, also genau. Viel Reden war danach jetzt auch nicht. Natürlich hat man mal das ein oder andere analysiert unter uns, was man hätte anders machen können. Aber ja, das war's.
Welche Schulnote würdest du der Mannschaft für den Auftritt geben?
Na, die erste Halbzeit dann eher eine 5 minus, und der zweiten dann vielleicht eine solide 3 oder 3 plus, aber das reicht halt nicht, um Pokalhalbfinale zu gewinnen.
Nehmen wir so mit und haken damit den Landespokal für diese Saison leider ab, schauen aber gleich noch nach einer kurzen Pause auf das folgende Programm in der Liga und vor allem natürlich auf die Partie am morgigen Abend gegen Union Fürstenwalde. Bis gleich!
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos, zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Und da sind wir wieder im zweiten Teil der Nachspielzeit 90+03, dem Spieltagspodcast des SV Babelsberg 03. An unserer Seite nach wie vor unser Spielmacher Paul Wegener. Grüße nochmal an dich. Und wie versprochen, schauen wir jetzt nochmal auf das morgige Spiel gegen den FSV Union Fürstenwalde.
Genau, wenn wir ehrlich sind, gerade schon kurz angesprochen, ist die Saison dann doch vielleicht im Großen und Ganzen so ein bisschen für uns gelaufen. Nach oben wird sich wahrscheinlich nicht mehr viel bewegen, nach unten aber auch nicht. Das ist ja schon mal positiv zu vermerken. Wir meckern also, was heißt meckern, aber es ist Kritik auf hohem Niveau. Das Saisonziel ist aber auf alle Fälle noch zu erreichen. Das war ja ein einstelliger Tabellenplatz, kann durchaus noch souverän erfüllt werden. Dennoch, wo nehmt ihr jetzt in der Saisonphase die Motivation her?
Ja, das ist tatsächlich eine schwierige Sache, beziehungsweise auch eine gute Frage, weil nach dem Spiel jetzt vergangenes Wochenende so ein bisschen der Antrieb und die Motivation natürlich flöten gegangen ist. Aber trotzdem heißt es jetzt für uns gerade deshalb, dem Verein und den Fans nochmal den verdienten Abschied aus der Saison zu bereiten, indem wir nochmal deutlich bessere Leistung als zuletzt zeigen. Ja, ein bisschen so persönlichen Abschied dann und natürlich eben auch das Ziel in der Liga dann zu erreichen und den einstelligen Tabellenplatz zu festigen. Und das muss jetzt für die letzten Wochen ganz klar das Ziel sein.
Zuletzt war ja eben schon thematisiert, sind wir momentan nicht so gut drauf, wettbewerbsübergreifend, warten wir schon seit 6 Spielen auf einen Erfolg. Was stimmt dich denn noch positiv, dass es morgen im Kali dann wieder besser laufen wird und vielleicht zu 3 Punkten reichen wird?
Ja, aktuell kann ich nur sagen, dass wir auf jeden Fall auch einige Ausfälle haben. Auch gerade morgen durch Corona wieder ein paar Verletzungen natürlich oder Sperren. Und deshalb heißt es jetzt einfach, die auf dem Platz stehen, dass wir mutig spielen mit Spaß und mit Freude und dann mal wieder ein schönes Fußballspiel für die Zuschauer auch bieten. Und so richtig Druck ist ja dann auch jetzt nicht mehr da. Das heißt, wir können auch frei aufspielen und ich glaube, das könnte ein Punkt sein, der uns zugutekommen kann.
Die Gäste sind mit 79 Gegentoren derzeit die Schießbude der Liga. Ist vielleicht das ein oder andere Tor möglich? Du wirst ja leider nicht dabei sein. 5. gelbe Karte, richtig?
Richtig.
Wenn mich nicht alles täuscht, genau. Aber da wird sicherlich, auch wenn wir aktuell im Offensivbereich nicht unbedingt breit aufgestellt sind, das ein oder andere Tor möglich sein, oder?
Ja, hoffentlich, ne? Also das wäre mal wieder schön, so ein paar Tore zu sehen hier von uns. Ja, war ja in letzter Zeit Mangelware. Genau, das ist auf jeden Fall das, auf was wir hoffen, wobei auch der Daniel nicht zur Verfügung stehen wird, was die Chancen darauf nicht unbedingt vergrößert, aber ich bin zuversichtlich, dass wenn alle ihr Potenzial abrufen, die spielen, da ein paar Tore möglich sein sind.
Wir drücken dir auf jeden Fall euch die Daumen, du bist auf der Tribüne dann wahrscheinlich, ja. Aber es geht ja Schlag auf Schlag weiter. Nämlich danach reisen wir am Dienstag zum BRK ins Poststadion an und danach kommt dann auch wieder die Klinik für das Rückspiel zu uns ins Kali. Das müsste am Freitag sein. Du hast gerade schon angesprochen, der Kader ist relativ ausgedünnt. Aber jetzt kommen einige wichtige Spiele auf uns zu. Ist der Kader trotzdem noch breit genug aufgestellt, beziehungsweise ist genug Zeit bis dahin, dass die Spieler wieder zurückkommen könnten?
Ja, das hoffe ich auf jeden Fall. Also ein paar sollten jetzt auch nach Corona wieder zurückkehren können. Ich denke da unter anderem an Jake Wilton oder David Jojkic, Marco Flügel auch. Genau, und ja, dann hoffe ich oder bin, glaube ich, zuversichtlich, dass wir mit dem Personal, was wir dann zur Verfügung haben, die Spiele bestmöglich bestreiten. Und ja, auch zum Beispiel BRK am Dienstag sind ja auch in einer sehr tiefen Krise. Und genau, da gilt es dann einfach, den Krisengipfel zu gewinnen.
Die haben, glaube ich, jetzt zuletzt am Wochenende gegen Altglienicke, dann unser danach folgender Gegner, das Landespokal-Halbfinale mit 4-1, glaube ich, verloren, ne?
Ja.
In Berlin.
Ja, genau.
Finale da, also, glaube ich, Viktoria gegen Altglienicke, wenn mich nicht alles täuscht. Wir bleiben aber nochmal bei uns in der Liga und schauen zum Abschluss des Podcasts nochmal auf das aktuelle Geschehen. Oben dreht der BFC Dynamo immer einsamer seine Kreise. Der möglich ärgste Verfolger Lok Leipzig musste im Nachholspiel gegen Altglienicke gestern schon wieder Punkte lassen. Ist das Ding schon durch oder geht da noch was? Und meinst du, der BFC würde sich in der ausstehenden Relegationsspielen gegen den Nordvertreter, wenn mich alles täuscht, ich glaube aktuell wäre es der VfB Oldenburg, würden die sich da durchsetzen?
Ja, also es sieht tatsächlich gerade alles nach Dynamo aus. Also ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie jetzt die 8 Punkte sind es ja, beziehungsweise wenn Lok die Nachholspiele gewinnt, tatsächlich nur 5. Aber ja, ich kann es mir nicht vorstellen, dass sie das noch verspielen. Dafür ist die Mannschaft, glaube ich, zu erfahren und einfach auch zu stabil derzeit, wobei ich sagen muss, dass spielerisch gesehen es, glaube ich, die eine oder andere bessere Mannschaft in der Liga gibt, aber ja, da sieht man halt auch, auf was in der Liga ankommt und das ist dann nicht immer nur das Spielerische, sondern auch die Erfahrung und die Robustheit und so weiter. Genau, und deshalb würde ich persönlich, gehe ich davon aus, dass Dynamo dann in die Relegation geht und gegen die Nordstaffel traditionell ja auch immer gute Chancen bestehen, da aufzusteigen. Genau. Deswegen würde ich auf Dynamo setzen.
Ja, auch unten bleibt es spannend. Wir können ja mal einen Blick nach unten wagen. Das betrifft uns zwar nicht, aber folgende Mannschaften, zum Beispiel Meuselwitz und Lichtenberg, können ja eigentlich schon 8 Spieltage vor Schluss schon fast einen Strich unter die Saison machen. Oh. Mannschaften wie Halberstadt, Eilenburg oder Auerbach, Rathenow, auch Fürstenwalde, unser nächster Gegner, sind da unten auch drin und müssen kräftig zittern. Wie geht's am Ende aus deiner Sicht aus? Wer muss runter?
Wenn ich jetzt mal eine Prognose treffen müsste, würde ich sagen, dass Tasmania, Fürstenwalde und Rathenow, die auch gerade auf den Abstiegsrängen stehen, am Ende auch diejenigen sind, die dann runter müssen. Würde ich jetzt einfach mal so blind drauf tippen.
Die Teams, die da unten mit drin stehen, werden sicherlich auch immer wieder mit einem bangen Blick in die dritte Liga schauen. Toguchi jetzt gerade zurückgezogen, damit Viktoria zwischenzeitlich zumindest erstmal wieder über dem Strich, aber trotzdem sind sie und auch Halle und Zwickau noch nicht endgültig gerettet, könnten also nochmal ein wenig Dynamik in das Abstiegsrennen in der Regionalliga Nordost bringen. Hast du da auch ein Auge drauf, vielleicht auch im Hinblick auf die Konkurrenz im nächsten Jahr, oder ist es eher noch gar nicht so im Fokus?
Ja, also klar verfolgt man auf jeden Fall die dritte Liga so ein bisschen, aber so ganz genaues Auge habe ich jetzt nicht drauf persönlich. Natürlich verfolgt man gerade Viktoria dadurch, dass sie letztes Jahr noch in unserer Staffel waren, vermehrt. Die haben ja einen furiosen Start in die dritte Liga hingelegt und jetzt seit der Winterpause geht ja kaum noch was. Und deshalb, also so meine Einschätzung von dem, was ich gehört habe, wird es Viktoria auch schwer haben, da noch Punkte zu holen, und die müssen auf jeden Fall aufpassen, dass sie dann nächstes Jahr nicht wieder in der Regionalliga Nordost spielen mit uns.
Ja, dann bleibt uns ja eigentlich nur noch vielleicht auch einen letzten Blick zu wagen auf unsere Tabelle der Regionalliga Nordost. Da gibt es für dich sonst noch irgendwelche Mannschaften, die da irgendwo stehen, wo du sie nicht erwartet hättest?
Nö, eigentlich muss man sagen, ist die Tabelle eigentlich so ganz, gibt eigentlich das wieder, was man vor der Saison ein bisschen erwartet hat. TB steht sehr gut da, muss man sagen. Spielen guten Fußball mit einem klaren Plan und holen, glaube ich, auch viel raus oder das Maximum, würde ich fast sagen. Die sind dieses Kalenderjahr noch ungeschlagen. Genau, die würde ich so ein bisschen als positiv hervorheben.
Ja, zur Erinnerung, wir stehen noch auf Platz 9 und sind so mit 47 Punkten gerade so in unserem Saisonziel. Aber das soll es erstmal für den Moment gewesen sein. Und ja, ich würde sagen, das waren ein paar gute Schlussworte von dir, Paul. Und wir danken dir natürlich für deine Zeit und hoffen, dass es dir Spaß gemacht hat. Und wir hoffen, dass es allen Zuhörenden draußen Spaß gemacht hat. Wir wünschen dir noch viel Erfolg für die laufende Saison.
Vielen Dank.
Und würden uns auch erhoffen, wenn ihr da draußen den Spieltags-Podcast abonniert, weiterempfehlt und so weiter und auch beim morgigen Heimspiel mit dabei seid. Bis dahin, macht es gut. Blau-Weiß bunte Grüße. Bis dann.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.